Also, das mit der Gemeinde, das war natürlich für mich auch faszinierend dran. Also nicht so sehr diese soziologische sozusagen Komponente, obwohl mich das am Anfang natürlich vor allem fasziniert hat, wie da zusammengearbeitet wurde und wie das alles gemeinsam ging. Aber es war natürlich auch ein wichtiger Punkt die Theologie. Also, dass zum Beispiel der Ludwig Weimer und andere Theologen genauso da dem, was so traditionell gesagt wird über Theologie, dem also irgendwie was Lebendiges abgewinnen konnten. Nicht, dass man sagt, sowas, das kann man auch in modernen Worten formulieren und das muss nicht so, wie es in der Bibel ist, dann also in Palästina sein, wo es also nur, wo man nur zu Fuß geht oder so, sondern man muss das übersetzen und kann es auch übersetzen in moderne Welt, wo man also ganz normal teilnimmt am technischen und sonstigen Leben. Und das hat ja trotzdem irgendwie Bedeutung dafür, was da die Theologie dazu sagt oder auch was in der Bibel steht, also was Jesus dazu gesagt hat und sowas. Ne?
Ich bin wirklich so wahnsinnig weit weg von Theologie. Was wäre so ein Beispiel für so theologische Themen, die dann im Alltag wichtig wären?
Also natürlich sozusagen das ganz große Thema immer, wie kann das sein, dass dieser Mensch Jesus, der also da in Israel gelebt hat, dass der dann hinterher der Sohn Gottes genannt wurde. Mhm. Also ganz, ganz wörtlich. Nicht nur, dass man überhaupt interessante Leute Sohn von Gott genannt hat, sondern der dann eben auch gesagt hat, also ich will mich da gar nicht wehren, wenn ich da angegriffen werde. Und er wurde ja angegriffen, das war ja also sehr, sehr schwierig für ihn. Ich will mich da nicht wehren, sondern das ist wichtig, dass ich das durchstehe und wenn sie mich umbringen, dass ich halt dann umgebracht bin. Mhm. Und das begründet überhaupt erst das, was dann später Kirche geworden ist, dass er da sich hat kreuzigen lassen. Und natürlich ein fürchterlicher Tod, wenn man da gekreuzigt wird.
Foltertod, ja.
Foltertod, ja, ja. Mhm. Das geht also stundenlang und muss entsetzlich sein. Aber es war damals halt üblich, haben immer wieder mal, zwar sind zum Beispiel römische Bürger, wie zum Beispiel der Paulus, der war römischer Bürger, die sind nicht gekreuzigt worden.
Ah, ja. Okay.
Es war mehr für Sklaven und Ausländer und so. Und der Jesus hatte keinen besonderen Stand und den haben sie halt einfach gekreuzigt. Und das war auch furchtbar kompliziert. Das war dann, also diese ganze Passionsgeschichte, die spielt zwischen Jesus und dem römischen Statthalter Pilatus und dem Hohen Rat, der auch sehr kritisch dem Jesus gegenüber war und eben auch dem es ganz lieb war, wenn der von den Römern umgebracht wurde und so. Also das ist eine komplizierte Geschichte dann gewesen. Und davon ist übrig geblieben in der Theologie eben, dass man sagt, der Jesus war der Sohn Gottes und er war derjenige, der für uns entscheidend ist, für alle Theologie. Nicht, dass der dann schließlich als Christus, als Gesalbter, da an die Seite Gottes getreten ist.
Nee. Durch den Tod? Oder?
Durch den Tod vor allem, ja, ja. Und die Auferstehung, das ist ja dann auch so eine komische Geschichte. Der war dann also elend umgekommen da am Kreuz. Und dann sind sie alle davongelaufen, waren also so dramatische Geschichten. Und dann irgendwie hatten die dann so, man kann eigentlich nur sagen, gemeinsame Visionen, dass Jesus doch wieder da ist und ihnen sagt, sie sollen sich versammeln und sollen eben schauen, dass sie da gescheite Strukturen haben, kurz gesagt, so soziologisch ausgedrückt, und dass damit die Kirche dann gegründet war.
Und du würdest es so interpretieren, dass der nicht wirklich dann in Fleisch und Blut einfach so jupp gemacht und auf einmal hat sein Herz wieder geschlagen, sondern dass es
nein, eher... Okay. Nein, nein, das ist nicht, dass ein Toter plötzlich wieder lebt, sondern das war naja, wenn man es so modern ausdrückt, eine gemeinsame Vision sozusagen von den Aposteln. Aber sie haben sich da eben zusammengefunden und es wird also ganz dramatisch geschildert auch, wie sie erst also alle davonlaufen, weil sie natürlich fürchten, ihnen passiert da auch was.
Ja, das ist ja üblicherweise. Da wird erst der Kopf abgehackt und dann werden,
die anderen geangelt. Ja. Und sind also erstmal weg und dann haben sie sich aber doch wieder versammelt. Und dann, das kommt also so vor in dem Passionstext dann, dass Jesus eben wieder da ist, auferstanden ist. Wie gesagt, also ich würde modern sagen, so eine gemeinsame Vision. Mhm. Und er sagt zu ihnen dann, geht nach Galiläa, da gehe ich euch voraus. Mhm. Und dann sind sie also offenbar nach Galiläa und haben ihn da dann getroffen, am Ufer des See Genezareth. Mhm. Und da hat er dann gesagt, ja, habt ihr was zu essen für mich und so, also irgendwie so ganz...
Ganz weltlich.
Ganz, mit orientalischer Erzählfreude das erzählt, dass er wieder da ist. Ne? Mhm.
Und welche Rolle spielt dann später der Heilige Geist? Weil da war ja dann irgendwie doch wieder Verwirrung und dann...
Ja, also das war... da hatte Jesus eben auch gesagt, ich bin jetzt nicht dauernd wieder da und wenn ich dann nicht mehr da bin, dann sende ich euch den Heiligen Geist. Mhm. Der ist also ein Tröster und Anwalt und so und auf den könnt ihr euch dann verlassen. Mhm. Also wenn man so will, auch so eine gemeinsame Vision, dass sie da irgendwie... etwas sehen, was andere halt nicht sehen. Also die
von der
Auferstehung her.
Auch diese, dass man dann die Sprachen alle versteht, das ist ja dieselbe Symbolik so für, das führt euch zusammen, das gibt diese Gemeinsamkeit, selbst wenn ihr aus unterschiedlichen Sprachen kommt, euch zu verstehen.
Ja.
Ist es, würdest du dann sagen, dass das, was du bei der Gemeinde vorher beschrieben hast, so als diese gemeinsame Mitte, diesen, ich weiß nicht, wie ich es jetzt ausdrücken soll, aber du hast gesagt, da war sowas zu spüren. War das ein bisschen damit zu vergleichen, was Sie da beschreiben in der Bibel mit dem Heiligen Geist?
Wahrscheinlich, ja. Mhm. Ja. Es war, ich meine, natürlich kann man es auch ganz soziologisch beschreiben, wie du es auch gesagt hast, aber da war schon was, sozusagen eine moderne Version dessen, was da in der Bibel vorkommt. Mhm. Nicht, dass die eben zum Beispiel an den See Genezareth gegangen sind. Und dann es ist ja dann so erzählt, so eine Geschichte, dass sie ganze Nacht gefischt haben und nichts gefangen haben. Und dann sahen sie Jesus am Ufer und da hat sie gesagt, habt ihr nichts gefangen? Mhm. Und jetzt werf noch mal das Netz auf der anderen Seite raus. Und dann hätten sie also, hätten es kaum rausgekriegt, das Netz, so voll der Fische war es. Mhm. Und da gibt es dann so eine Geschichte, dass sie haben also, ich weiß nicht, 156 Fische oder so, ganz eine bestimmte Zahl. Mhm. Und da gibt es dann eine Interpretation, die sagt, das war die Zahl der Gemeinden in dieser Zeit, in dieser Anfangszeit. Da
hat sich ganz viel Symbolik dann da so reingebaut,
sicher auch. Nachträglich. Das war natürlich sowieso damals, wie man da halt so geschrieben hat. Nicht an dem... an der Reportage interessiert, sondern daran irgendwie eine Bedeutung zu vermitteln mit so einem Text.
Ja, du hast gesagt, dass es diese beiden Sichtweisen gibt, sozusagen das soziologische, fachliche sozusagen oder technische und dieses Gefühl, was besteht. Und ich finde es gerade eben spannend zu sehen, dass beide ihre Berechtigung haben und aufeinander einwirken und dass natürlich wir Menschen so gebaut sind, dass unsere Gefühle und Sehnsüchte und diese weichen Faktoren sozusagen dazu beitragen, dass die harten Faktoren dann letztlich den Stamm, das Überleben sichern, so wie man sich verliebt und dann hat das Gefühl, das könnte niemals eine künstliche Intelligenz machen, das ist so zutiefst emotional und untechnisch und das ist einfach so die so Kultur und Liebe und diese Sachen, die sind alle das sozusagen erkämpft von der Menschlichkeit, aber das ist, sind sehr, sehr gut nutzbare Dinge, um dann eben diese harten Realitäten zu schaffen, dass man eben auch eine Partnerin sucht oder einen Partner
Kinder kriegt
und oder eben eine gemeinsame Kultur schafft, die eben auch eine Gemeinsamkeit schafft, die dann dazu beiträgt, dass man füreinander in den Tod geht, zum Beispiel im
so
Fall,
was,
wenn ein Stamm angegriffen wird von dem anderen und einer von den beiden hat so die gemeinsame Vision und sie liebt sich unglaublich und opfert sich füreinander, dann ist im Zweifelsfall derjenige, der dessen Nachfolgen wir sind, weil die anderen alle umgebracht worden sind oder so.
Ja. Also, da gibt es natürlich unendlich Theologie auch dazu. Sehr viel, finde ich, haben wir da gelernt vom Gerhard Lohfink. Mhm. Das war ja auch eine interessante Sache. Der hatte in Tölz irgendwie, da gab es nur das Verlagshaus, das die Gemeinde gekauft hatte. Mhm. Das war in einem ehemaligen, weiß nicht, irgendwie Verwaltungsgebäude von der Stadt Tölz. Und Da war dann unten eben Druckerei von der Gemeinde und auch so Arbeitsarchiv und sowas war da alles unten drin und oben Wohnung. Mhm. Und da wohnte unter anderem der Gerhard Lohfink mit einer etwas gesetzten Frau, die ihm den Haushalt mitgemacht hat und so.
Weil er war Priester auch, oder was?
Ja, war auch Priester. Okay. Priester und Theologe, eben Theologieprofessor. Und dann ist die verunglückt. Also irgendeine blöde Geschichte. Wie war das? Ich glaube, die sind vor den Zug gekommen und waren nur zu zweit. Und eine ist eben da umgekommen dabei und die andere ziemlich verletzt worden. Aber die hat es überlebt und die gibt es auch noch heute. Mhm. Und das war dann ein Problem für den Gerhard Lohfink, weil da kein Haushalt mehr war. Nicht? Mhm. Er selber konnte das nicht so ganz allein, machen zwar auch viele Priester, aber er wollte vor allem schreiben, das war für ihn das Wichtigste. Mhm. Und dann hatte sich ergeben, dass die Blocks, ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund, in eine neue Wohnung gezogen sind, die so etwas kompliziert war, also mit Erdgeschoss und ersten Stock oder zweiten Stock, glaube ich sogar, und konnte man überall wohnen. Und das brauchten sie gar nicht alles. Und da haben sie dann den Gerhard Lohfink eingeladen, er könnte doch da wohnen und an ihren Haushalt angeschlossen sein. Mhm. Und das war also 10 Jahre lang, hat das wunderbar geklappt. Er hat hauptsächlich gesessen und Bücher geschrieben. Mhm. Und sie haben davon profitiert. Ich war da auch ab und zu Gast, dann hat er... Also, er war so ein gesetzter Priester überhaupt, er war ja auch nicht mehr so jung. Mhm. Und es waren dann ganz interessante Gespräche immer, das schon.
Und hatte er auch diese Beseeltheit, die du schon ganz am Anfang mal erwähnt hast, dass noch bevor du konvertiert warst, dass du da irgendwie öfters katholische Mönche, glaube ich, oder so gesehen hattest?
Das war die Studentengemeinde in Göttingen.
Ah ja, okay.
Da waren eben Priester, die für die Studenten zuständig waren. Und die fand ich sehr eindrucksvoll. Mhm. Also das war.
Und war das beim Lohfink so was Ähnliches, dass du so das Gefühl hattest, dass da hat was Beeindruckendes? Oder war es eher die Theorie, die dich dann interessiert hat?
Also die Bücher waren natürlich schon vor allem auch interessant. Ich habe sie, glaube ich, nicht alle gelesen, aber wir haben ganz viele hier auch stehen.
Was wäre denn jetzt so, wenn, also für mich ist es alles so eine völlig entfernte Welt, die so völlig verschlossen ist. Wenn ich jetzt einfach nur verstehen wollte, worum geht es überhaupt? Was, hättest du da eine Empfehlung von seinen Büchern, die eine schöne Einführung gibt?
Ja, er hat so ein Buch geschrieben, in Briefen an einen, der ihn gefragt hat, was das eigentlich ist, was er da macht.
Ah ja, also das klingt gut.
Das hat er sich ausgedacht, aber das ist ganz gut. Warte mal. Mal schauen.
So, Papa geht jetzt rüber zum Bücherschrank und ist deshalb nicht mehr so gut zu hören.
Er hat dann also als ein letztes Buch geschrieben, Warum ich an Gott glaube.
Ja.
Er hat natürlich auch so eine Art Testament formuliert damit. Und so. Wahnsinnig viel geschrieben, was ich auch habe.
Ja, aber das kriegt man ja auch recherchiert, Papa, wenn du sagst, das ist ein Buch, wo er in Briefen sozusagen die Frage beantwortet, was machst du da eigentlich? Das lässt sich ja recherchieren. Ah ja, da haben wir es.
Was ist der christliche Glaube? Erklärt in 50 Briefen.
Ah ja.
Und das ist, glaube ich, sogar ein echter Briefpartner.
Ja.
Aber er hat es halt dann auch als eins von seinen vielen Büchern dann
was er
da geschrieben hat.
Der christliche Glaube erklärt in 50 Briefen. Herder, Gerhard Lohfink. Ah ja. Gut. Ja,
also das hat mich immer sehr, also auch der Gerhard Lohfink hat mich sehr fasziniert mit der Theologie. Zunächst war es, wie ich da zur Gemeinde kam, war es der Ludwig Weimer. Mhm. Der hatte so die Gabe, hat auch so Vorträge immer gehalten.
Mit den schwarzen langen Haaren.
Ja, ja, ja. Ja. Der hat da immer Vorträge gehalten, die waren so ganz pfiffig mit viel Witz und irgendwelchen Anspielungen, die dann auch gepasst haben und so, da war er sehr geschickt. Bei ihm war nur das Problem, so einen zusammenhängenden Text aus dem Buch zu schreiben, das hat er nicht fertig gemacht, war ihm zu schwierig.
War ja ein Redner als ein Schreiber.
Ja, ja. Und dann haben sie mal beschlossen, Gerhard Lohfink und Ludwig Weimer zusammen ein Buch zu schreiben, das heißt Maria nicht ohne Israel oder so ähnlich. Mhm. Also über was eigentlich Maria war und wieso das da so eine große Rolle spielt in der Kirche. Und da hat dann Gerhard Lohfink hinterher gesagt, da hat auch der Ludwig Weimer Texte geschrieben, aber da sagte dann der Gerhard Lohfink, das war nicht brauchbar für so ein Buch. Und er hat das alles eigentlich umformulieren müssen.
Und das war für Ludwig Weimer auch okay, dass er dann so eingegriffen hat?
Ja, ja, das, okay. Er hat das schon gewusst, dass er nicht so schreiben kann.
Okay.
Und er hat dann gesagt, sind zwar beide als Autoren drauf und es stammen sicher auch viele Ideen von Ludwig Weimer, aber die Formulierung stammt im Wesentlichen von ihm. Ich meine, das ist auch eine besondere Gabe von dem Gerhard Lohfink gewesen, dass er diese theologischen Überlegungen, die hat er immer sehr sorgfältig durchformuliert. Und er hat also auch x Versionen von seinen Büchern immer geschrieben, weil er dann fand, das kann man vielleicht nicht so gut verstehen, muss er deutlicher machen. Mhm. Auch mit Wiederholungen und dann mit Übersicht, was kommt jetzt und was habe ich jetzt gesagt und
also
so.
Also wirklich den Leser zu führen.
Solche Geschichten. Das konnte er immer sehr gut, muss man sagen. Also ich sage jetzt immer in Vergangenheit, denn er ist, vor einem knappen Jahr ist er gestorben.
Ah ja, okay.
Der hatte dann bei Blocks gewohnt und zum gegenseitigen Vergnügen. Also die Blocks haben das sehr geschätzt, dass er da mit war. Ich meine, er hat auch zum Teil die Miete finanziert, er hat also seinen Anteil bezahlt halt. Und für viele Mahlzeiten war dann der Gerhard Lohfink da bei ihnen, haben sie zusammen gegessen und eben waren immer gute Tischgespräche und da waren sie ganz begeistert davon.
Ja, und die Blocks sind ja auch sehr angenehme Zeitgenossen, kann ich mir vorstellen,
das auch
andersrum
ja.
Für ihn auch schön ist, da so nette Leute
um sich bestimmt, zu haben. Das stimmt, ja, das ist ganz bestimmt. Eben, und die Blocks, das ist auch ganz witzig, die sind so völlig verschieden und ergänzen sich einfach gut. Der Gerhard Block, hat zu Physik studiert und dadurch war einer der ersten in der Gemeinde, die ich so näher kennengelernt habe. Und der ist so nüchtern und
freundlich.
Freundlich sowieso immer. Und der hat dann aber auch eine Gabe, auch mal zu formulieren. So, also wir haben ab und zu so Versammlungen von einer Gruppe, die sich da gebildet hat, so 20, 25 Leute. Und die hat er meistens so organisiert und hat das geführt halt, diese Gespräche. Und da hat er dann oft auch, finde ich, sehr gute Zusammenfassungen gegeben. Hat gesagt, ja, das ist doch eigentlich jetzt nicht so klar und ob man das nicht deutlicher machen kann oder so. Das ist die eine Sache. Und dann die Karmeliter-Block, die ist also so eine mordsmäßig temperamentvolle, war sehr, sehr hübsch als junges Mädchen. Jetzt ist sie nicht mehr so hübsch, aber ist ja auch alt geworden. Ich weiß, sie ist,
glaube ich. Ich fand, sie hat immer noch eine schöne Ausstrahlung eigentlich.
Ja, ja, doch, finde ich. Und die hat er dann immer so Ideen eingebracht und hat mit allen geredet, sehr viel mehr als der Gerd. Mhm. Sie hat dauernd irgendwie telefoniert. Und das war auch für die anderen in dieser Gruppe eine ganz gute Anlaufstelle. Wenn man immer mal wieder telefoniert hat, was ist denn so, was gibt's Neues und wieso ist der so schwierig oder irgend sowas. Nicht? Mhm. Also die haben sich da sehr gut ergänzt. Mhm. Und die gibt's nach wie vor und es ist also auch sehr schön. Aber der Gerd ist also nicht wesentlich jünger als ich. Ich glaube, 5 Jahre jünger ist er. Mhm. Und er merkt eben auch, dass er alt wird jetzt eigentlich. Es hat jetzt, wann war es? Ich glaube, im Dezember hat er einen 80. Geburtstag. Ja. Ist dann auch groß gefeiert worden. Und er hat dann auch einen sehr schönen Brief geschrieben daraufhin an alle, die ihm da gratuliert haben. Mhm. Und dann hat er gemerkt, er kann eben auch vieles nicht mehr. Nicht? Das war mir schon, er tut sich auch schwer beim Gehen oder sowas, also nicht so schwer wie ich, aber doch nicht so ganz jugendlich mehr. Mhm. Und das merkte er halt und jetzt war er dann auch noch krank. Und da hat jetzt eine Frau, die diese Koordination übernommen, die er immer machte. Und da muss man erst mal sehen, wie das wird. Aber jedenfalls geht es da weiter mit der Gruppe, das finde ich auch sehr gut. Das war ja auch etwas merkwürdig. Weiß gar nicht, wie das zustande kam. Da gab es eine spezielle Gruppe, die sich mit dem Thomas Walbrecher zusammengetan hatte und die dann immer so etwas abgeschlossen und zusammengetagt haben und sollte möglichst alles geheim bleiben und man durfte nichts sagen und so.
Wann war das?
Ich war da nie drin. Das war ja so ungefähr nachdem der Dr. Walbrecher gestorben war. Also der ist 97 gestorben.
Ah ja, okay.
Und was wollte ich jetzt sagen mit dieser Geheimnistuerei? Jedenfalls fühlten wir uns dann einfach ausgeschlossen. Wir haben nichts mehr bekommen. Ich habe dann auch, weil der Thomas Walbrecher, der hatte also das Vermögen der Gemeinde, was da zurückgeblieben war und was also natürlich sehr viel war, was die Grundstücke verkauft haben und alles Mögliche. Und der war so von seiner Mutter irgendwie da drauf reingeschoben worden, dass er sich darum kümmert. Weil es hatte niemand sonst Lust, das zu machen. Es war doch sehr kompliziert und es war auch nicht gut aufgestellt. Also man musste also ganz schwierig da
und auch heikel,
Übersicht kriegen, heikel. Mhm. Und dann waren natürlich auch Sachen, dass wir viel über die Pumpenfabrik gemacht haben, finanziert haben, gemeindliche Sachen. Mhm. Und das hat das Finanzamt nicht so toll gefunden.
Ja, klar,
das geht ja eigentlich nicht. Und die haben es zum Teil also auch irgendwie toleriert, aber eben nicht auf die Dauer. Und das war also ziemlich schwierig. Und der Thomas, der hat da auch sehr, sehr drunter gelitten, hatte also da so ein Burnout. Und es war also sehr problematisch. Jedenfalls ist da so eine Gruppe dann geblieben. Und die hat sich so in diesem Sinn zusammengetan. Also Thomas ist einer von den Söhnen von der Frau Walbrecher und der andere Tobias, der sitzt in Rom und der hatte irgendwie den Ehrgeiz, eine eigene Gemeinde zu gründen sozusagen. Er hatte gesagt, also die Frau Walbrecher hat ihm das zugeschoben, weil sie meinte, der könnte es am ehesten die Gemeinde fortführen, war aber im Grunde völlig ungeeignet.
Du hast erzählt, der hat dann sehr die Leute verstört, weil er irgendwie nicht gut kommuniziert hat und nicht.
Also er war so etwas diktatorisch und konnte es einfach nicht. Und das war schwierig. Und dann hatte er aus irgendeinem Grund da Sachen veröffentlicht, die eigentlich nicht veröffentlicht werden sollten. Ach so, es gab eine Visitation, das ist um kirchliche Kontrolle von...
Das ist ja dann viel später gewesen, das war ja jetzt vor 8 Jahren oder so.
Ja,
oder?
Sowas. Mhm. Und da hatte der Tobias dann sich sehr reingehängt und hat dann eben alles Mögliche dann veröffentlicht, was eben doch nicht gut war für die Gemeinde. Mhm. Und dann haben die anderen, die also sich um den Thomas geschart hatten, die haben dann versucht, das alles möglichst geheim zu halten, dass da nichts zum Tobias kommt und so. Okay, das war also relativ schwierig. Mhm. Und da waren wir dann sozusagen außen vor. Also wir haben da das nur so von Ferne mitgekriegt, aber es hat sich mit uns niemand unterhalten und wir wussten nicht, hätten nicht gewusst, mit wem wir uns unterhalten sollten. Mhm. Und da hatte sich aber dann eine Gruppe gebildet, der wir jetzt auch angehören. Und zwar war eine junge Frau, die schon lange in der Gemeinde war, und die war dann noch relativ jung an einem Krebs gestorben. Mhm. Und auf diesen Tod hin hat sich dann eine Gruppe gebildet, weil die haben irgendwie dann zusammengetan und haben mit ihr noch Gottesdienste gefeiert im Krankenhaus und sowas. Mhm. Also die waren irgendwie ganz gut verbunden, miteinander vernetzt geworden. Und da gab es dann eine Gruppe von denen, die eben das sozusagen als ihren Gründungsereignis verstanden haben, den Tod von der Maria Schlegel. Und das war dann eine kleine Gruppe nur. Die haben also gesagt, wir müssen irgendwie zusammenbleiben, das können wir nicht. Geht nicht, dass sich die Gemeinde einfach so verschwindet, denn es ist ja für uns alle, war das also, was weiß ich, für uns auch, Irmgard und mich, so 40 Jahre, die Gemeinde doch sehr stark unser Leben bestimmt hat. Mhm. Und das soll nicht einfach weg sein oder so. Man kann da nicht einfach weggehen, als ob nichts wäre noch. Und da haben sich dann ein paar zusammengetan, ich weiß nicht, waren 6 oder 8, weiß nicht mehr genau. Und die haben dann gesagt, wir müssen das irgendwie neu machen und uns zusammentun, eben eine Gruppe da bilden. Und da haben dann, ich glaube, das ging über die Blogs, haben die uns eingeladen, ob wir nicht da auch dazu kommen wollten. Und seitdem sind wir dabei.
Und wie viel sind es jetzt insgesamt?
Jetzt sind es, ja, je nachdem, es kommen nicht immer alle, aber ich glaube maximal 25, okay, die dazugehören. Ja. Und da haben dann so sich gelegentlich ein paar gemeldet, die dann gesagt haben oder geschrieben haben, wir würden auch gern dazugehören. Und dann war man immer etwas skeptisch, ob das eigentlich nicht gut ist, die Gruppe, die sich so gut, dann, so gut versteht. Eben das, aber es kamen dann doch noch ein paar dazu. Und das ist jetzt sehr angenehm, muss ich sagen. Sehr, sehr schöne Gruppe.
Und da trefft ihr euch so wöchentlich, du hast, glaube ich, gesagt, ein paar Mal virtuell und ein paar Mal in echt. Ist es diese
genau, Gruppe, also das ist alle 14 Tage direkt, also unmittelbar. Und da sind jetzt viele nach Augsburg gezogen, aus irgendwelchen Gründen, sodass das also meistens in Augsburg stattfindet. Mhm. Da ist eine Schwester von dieser gestorbenen Frau Schlegel, die hat in Augsburg, also ist seit Ewigkeiten in Augsburg, da hat sie einen, was ist das, Physiotherapiebetrieb mit, ich glaube, weiß nicht, sicher 10 oder 15 Physiotherapeuten, relativ großen Betrieb. Mhm. Und die hat auch einen schönen großen Raum, wo man sich treffen kann. Und da laden ab und zu ein nach Augsburg. Also zum Beispiel, ich glaube, am Sonntag ist es auch wieder, dass man da nach Augsburg fahren kann. Und für uns ist es sehr angenehm, weil es hier Nachbarn gibt, die auch dazugehören. Und die fahren sowieso immer mit dem Auto. Also da konnten mitfahren. Wir dann immer mitfahren.
Super. Und das ist so ganz explizit ohne jeden Draht zu Thomas Wallbrecher und was er jetzt so macht.
Okay. Ja, 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 ja. Und das hat sich herausgestellt, dass das geht einfach nicht. Ja.
Und hat er dann auch eine Gruppe von Ex-Gemeindlern um sich, die das auch irgendwie dann alles intern
klären? Ja, das ist auch wieder nicht um sich, sondern das ist irgendwie so für sich. Das ist bei dem Thomas Wallbrecher, der ist irgendwie, wie soll ich sagen, hat einen psychischen Knacks. Mhm. Ja, er kann nicht in einer größeren Gruppe sozusagen gleichberechtigt mitreden, sondern Er hat sich immer, auch früher schon, hat sich immer umgeben mit Leuten, die sozusagen abhängig von ihm waren.
Also Ja-Sager.
Auch organisatorisch abhängig von ihm waren. Also zum Beispiel gab es ja mal das Hotel in Hagen, wo die Momo auch so gern gewohnt hat.
Genau, das war schön.
Das war sehr, sehr schön gemacht. Und das war also in Hagen, da gab es diese ganzen Mitarbeiter im Hotel und eben sonst andere, so wie mich zum Beispiel. Und der Thomas war dann eben so lange, eine Zeit lang da Leiter des Hotels mit seiner Frau. Und da hat er dann die jungen Leute, die dort gearbeitet haben, alle zusammengefasst und hat eine Teilgemeinde gemacht in Hagen. Also das sind die Leute, die sozusagen in Hagen, die Hagener Gemeinde vor allem ausmachen. Und die anderen, die sind auch noch da und die haben dann eine eigene Gruppe der Gemeinde. Aber mit denen konnte er irgendwie nicht viel anfangen. Nicht.
Und also, damit war sichergestellt, dass alle, die in seinem Wirkungskreis waren, ihm komplett ergeben sind.
Genau, ja. Ja, es ist vielleicht nicht mal so sehr umgeben, sondern er konnte einfach ergeben, er konnte einfach nicht, oder kann, das ist nach wie vor so, er kann einfach nicht so von gleich zu gleich mit jemandem verkehren. Das schafft er nicht. Ja.
Das heißt, jetzt momentan hat er im Grunde da die ganzen verbleibenden Hefte in der Hand und Werte, und aber ja, als Einziger sozusagen.
Ja, eben, das ist.
Wow.
Naja, da hängt auch einiges dran. Also es war ja die Schule, Privatschule lange Zeit. Und da waren dann viele Lehrer, die aus dem Staatsdienst kamen. Und denen hatte die Schule dann zugesagt, dass sie also zum Beispiel auch die Altersversorgung übernehmen für die, wenn sie vom Staat weggehen. Und das war ziemlich kompliziert, weil da natürlich dann entsprechende Reserven gebildet werden mussten. Ich habe das so mitgekriegt, weil ich dann Gutachten gemacht habe, versicherungstechnische, ob das, was da angesammelt ist, wirklich genügt und so.
Und war es genügend?
Ja, ich habe dann gesagt, es muss so und so viel sein. Und dann hat der Ludwig Link, der da die Finanzen gemacht hat, der hat dann gesagt, ja, das ist schon da. Dann hat man also umgestellt, auch zum Teil auf Versicherungen, die dann eben das garantiert haben, dass das ausgezahlt wird und so Zeug. Und das hat auch der Thomas mindestens aus dem Hintergrund immer gelenkt. Aber merkwürdig, das waren dann auch so Gemeindeversammlungen oder von dem, wo der Thomas also da beteiligt war. Und da war er nie selber mit dabei oder selten, ja, praktisch nie, sondern da war dann seine Frau dabei, eine Schwester von der Karmeliter übrigens. Und die hat dann immer sozusagen ausgerichtet, was der Thomas wollte und was man da machen sollte und so. Und einmal hat er also eine große Ansprache gehalten an die da noch da waren, da war ich auch noch dabei, wie das weitergehen müsste mit den Resten der Gemeinde. Und das
war schon nach, das war aber bevor dieser Visitation und diesem ganzen.
Ja, das war noch vor der Visitation. Dass das Wichtigste eben ist, dass man, er meinte dann, dass man die Schule weiterführt, die Verbindung nach Tansania, das hat ihm nie so recht gepasst. Und das waren aber Leute, die das gemacht haben, die da sich sehr engagiert haben und auch immer mal nach Tansania gereist sind und so. Und das ist dann zu einem Freundeskreis übertragen worden, also wo wahrscheinlich schon auch der Thomas einiges mitfinanziert hat, aber also ganz unabhängig sonst von der übrigen Gemeinde. Aber die Schule, und das ist also auch inzwischen schwierig, denn die Schule war eigentlich sehr anspruchsvoll und sie konnte vieles machen, weil zur Zeit der Gründung es kaum Ganztagsschulen gab, wo also Kinder den ganzen Tag hingehen konnten und aufgehoben waren. Und dadurch gab es immer gute, also immer Eltern, die ihre Kinder dorthin schicken wollten. Mhm. Und auch gut Betuchte, die diese teuren
Gebühren
bezahlen konnten.
Dass es die Gemeinde war, war ja zu der Zeit schon auch ein gewisser Teil des Renommees sozusagen, dass man sagt, das sind eben Leute, die besonders aufmerksam sind mehr, das sind jetzt nicht irgendwelche faulen Lehrer, die eigentlich keinen Bock haben, sondern die sind eben inspiriert und so. Das war, glaube ich, schon auch so ein bisschen Selling Point dann damals.
Das war schon, auch gehörte auch zum Image da. Mhm. Und das ist auch dann, aus irgendeinem Grund hatte der Thomas dann irgendwie keine Lust mehr, sich auf diese gemeindlichen Sachen einzulassen. Und dann hat er eigentlich allen alten Gemeindemitgliedern, die dann noch an der Schule waren, nahegelegt, doch wegzugehen, sich was anderes zu suchen. Und die waren zum Teil also ganz schockiert, weil sie doch Jahrzehnte dabei waren und die Schule eben so ihr großes Herzensanliegen war.
War da der Gottfried Biesemann auch einer davon?
Der war auch dabei, ja, genau. Mhm. Der hatte aber schon ziemlich bald, also sich ziemlich kritisch über das alles geäußert und hat dann immer mal versucht, auch noch Bundesgenossen zu finden, die auch so seine Kritik teilen und da eben Opposition machen. Mhm. Ist aber nicht viel gelungen.
Okay.
Er war dann auch mal bei mir und hat gesagt, ob ich nicht da das und das machen könnte. Und dann war er mal bei der Mutti und hat auch versucht, die zu gewinnen für sich, obwohl die Mutti ja mit Gemeinde nichts zu tun hatte und auch gar nicht daran interessiert war. Aber er hat es halt probiert, immer irgendwo Bundesgenossen zu finden.
Mhm. Aber dir war das nicht sympathisch, was er da betrieben
hat? Nee, ich hatte keine Lust, mich da so in eine Oppositionsgruppe zu begeben. Das hatte ich auch keinen Anlass. Nee. Mhm.
Aber das mit der Schule, das natürlich, das passt schon, wenn du sagst, dass er eigentlich nicht ertragen konnte, wenn es irgendwie eine andere wirkungsvolle Gruppierung innerhalb von seinem Reich gibt, dass er dann natürlich die ganzen Gemeindeleute, wenn er die los wird, dann ist klar, dass er das komplett alles alleine entscheiden
das
kann.
Das spielt sicher eine Rolle
dabei. Und wenn er dann gleichzeitig sagt, die Schule ist eigentlich das Einzige, was wir wichtig retten sollten, stellt er gleichzeitig sicher, dass er sozusagen alle verbleibende Macht bei sich konzentriert.
Das spielt sicher eine Rolle. Also ich meine, sowohl der Thomas wie auch der Tobias sind irgendwie sehr machtbewusst, das merkt man schon. Ich nehme an, das ist auch ein Erbteil von ihrer Mutter, die zwar wunderbar, bewundernswert die Gemeinde organisiert hat und eben immer weitergebracht hat mit guten Ideen. Aber soweit ich es jetzt nachträglich sehen kann, hatte auch ihr Machtbewusstsein eine Rolle gespielt. Mhm. Es war immer so, sie hat immer gesagt, man muss also Filiation machen, man muss neue Gemeinden gründen, sozusagen, Filialen. Und das war sozusagen abstrakt gesehen, natürlich lag es nahe und er wäre sicher nicht schlecht gewesen. Dann gab es immer mal so Initiativen, wie man das machen sollte, sowohl in München wie auch in Hagen, erinnere ich mich. Da haben wir zum Beispiel dann mal in Münster Untergruppierung gemacht und haben das organisiert und da waren dann zum Beispiel Straußens waren da mit dabei.
Das war, wo du nach der Hochzeit in Münster gewohnt hattest, oder? Mit Irmgard.
Ja, nee, ich war dann in Hagen noch, war also noch vorher. Mhm. Und dann haben wir versucht, das eben irgendwie auf gesunde Füße zu stellen und dann anständige Struktur zu machen und so. Wir Laien haben das natürlich auch nicht so hingekriegt. Und dann hat aber die Frau Walbrecher wie bei fast allen oder bei eigentlich allen ähnlichen Initiativen dann irgendwann gesagt, nee, so geht das nicht, das ist nicht wirklich Gemeinde, was ihr da macht. Und das beenden wir wieder. Ja. Hat dann, also nicht so ausdrücklich gesagt, ist Schluss, sondern hat dann die Straußens, die da dabei waren in Münster, hat sie dann nach Emstetten versetzt, wo es so ein Festhaus noch gab. Und damit, also ich allein konnte das ja nicht machen und es waren ein Haufen junger Leute, die da zu studiert hatten und so. Und das heißt, damit war die Sache beendet. Da war dann keine neue Gemeinde, konnte dann mehr entstehen. Und so war das sehr oft. Auch in München gab es dann so zum Beispiel München West, hieß das dann, da gab es also eine eigene Gemeindeuntergruppe. Und das hat dann auch Frau Walbrecher irgendwann beendet, weil sie sagte, das ist, irgendwie ist das nicht richtig Gemeinde und das wird nichts, so ungefähr.
Und sie war schon so, die Deutungshoheit war ganz klar bei ihr. Also was jetzt Gemeinde ist, das hat sie entschieden sozusagen.
Ja, ja.
Und ihre Macht war dann auch die meiste Zeit eigentlich klar. Also wenn sie jetzt deutlich gegen was war oder deutlich für was war, dann gab es eigentlich war's keinen
klar.
Weg.
Eben. Okay. Ja. Das war auch ungesund natürlich, aber das hatte sich halt so etabliert, weil sie auch immer neue Ideen hatte, was man machen konnte. Da war sie wirklich unermüdlich und waren auch gute Ideen. Ich meine, es war ja toll, die Gemeinde hätte es ohne sie nicht gegeben. Aber sie war eben dann doch als Einzige wirklich maßgebend. Ich meine, solange er noch gelebt hat, ihr Mann, war er mit dabei, zwar nicht so sichtbar. Er hat dann im Hintergrund auch die Finanzen geordnet und die Betriebe, die in der Gemeinde dann entstanden waren, die hat er irgendwie beraten und so geschaut, dass die auch anständig funktionieren und Geld verdienen und so. Also die beiden haben das eigentlich gemacht, aber im Grunde entscheidend war einmal die Frau Walbrecher, obwohl dann Leute, die das so aus der Nähe mitgekriegt haben, später erzählt haben, sie haben sich schon manchmal wahnsinnig gestritten über irgendwas. Also
wer jetzt? Die beiden?
Die beiden Walbrecher, also das Ehepaar. Ja. Er hat auch dann kräftig gebrüllt, wenn ihm irgendwas nicht gepasst hat und so. Und sie entsprechend auch. Und also das war dann nicht ganz einfach. Aber die zusammen haben jedenfalls die Gemeinde eindeutig geleitet. Mhm. Und im Grunde war sie maßgebend einfach mit ihren vielen Ideen, was man so machen könnte und was wichtig wäre und so.
Und sie hatte dann auch die Gabe, die Leute damit dafür zu begeistern, was
ja.
sie...
Also ja,
sie
ja.
War,
ja,
sie
ja.
So eine, war das so richtig so ein... So was Guruhaftes, das einfach toll war, wenn sie im Raum war und man sich da wohlgefühlt hat? Oder war es eher, dass man es überzeugend fand?
Nee, sie hatte einfach immer neue Ideen, was man machen könnte oder so. Zum Beispiel war ihr ganz wichtig, dass die Gemeinde irgendwie kirchlich anerkannt wird. Mhm. Nicht so eine Gruppe, so anrüchig irgendwas, was eigentlich nicht dazugehört, sondern dass das irgendwie kirchlich anerkannt wird. Und da hat sie also alles Mögliche gemacht, hat immer Bischöfe besucht oder eingeladen und so, war auch immer sehr interessant.
Und die Hofierung von dem Benedikt, die war ja extrem, oder?
Wie sehr ihr
euch Mühe gegeben habt, da den Draht gut zu halten. Und das hat sich ja dann auch gelohnt, als er schließlich
Papst wurde. Auch am Anfang, als er Bischof von München wurde, dann wurden ihm immer dann irgendwelche Torten gebracht oder sowas. Immer irgendwie, um ihn bei Laune zu halten. Und das hat auch gewirkt. Er hat dann schon sehr positiv auch über die Gemeinde immer gesprochen oder geschrieben. Auch manchmal kritisch, also zur Theologie, zum Beispiel von Ludwig Weimer, hat er dann auch gelegentlich etwas kritischere Bemerkungen gemacht. Aber das war der Frau Walbrecher ganz, ganz wichtig. Und es war dann irgendwie, ist es wirklich gelungen. Dann wurde die Gemeinde anerkannt, da gab es dann eine neue kirchliche Grundordnung, die Codex Juris Canonici, also das Kirchenrecht.
Mhm.
Und da war dann schon bestimmt, dass es also Vereinigungen von Laien geben könnte, die irgendwie kirchliche Aufgaben übernehmen. Und da hat dann die Gemeinde reingepasst und wurde auch so anerkannt. Also das war dann schon ein voller Erfolg, wo die ganzen Bischöfe so eingespannt wurden. Also einerseits der Degenhard von Hagen, der Bischof von Paderborn, glaube ich, war, wo Hagen dazugehört. Und der war auch eben sehr freundlich. Für den war natürlich das ein Anlass, dass er da keine Probleme hatte, sich da näher damit zu beschäftigen, weil er zusammen mit dem Dr. Walbrecher, also mit dem Herrn Walbrecher, als junger Mann in einer Jugendgruppe in Hagen war, die irgendwann für den neuen Paderborner Bischof demonstriert hat in der Nazizeit. Und das wurde denen also ganz übel genommen. Und da ist dann der Degenhardt, also als junger Mann, da war er noch nicht Bischof oder sowas, ist dann von den Nazis eingesperrt worden, weil das als Opposition galt und also als verräterisch und so. Und das hat natürlich diese Gruppe da, diese Jungen oder ja, waren junge Leute da, sehr zusammengeschweißt. Und dadurch gab es eben die Verbindung zwischen den Wahlbrechers oder ihm natürlich vor allem und dem Degenhardt, der dann Bischof von Paderborn wurde. Und da war also auch schon eine gute Anbindung an die kirchliche Hierarchie. Der war immer fraglos, hat immer fraglos die Gemeinde unterstützt, natürlich auch ab und zu kritisiert, aber das war immer ganz wichtig so. Und dann eben mit dem Ratzinger, das hatte die Frau Weilbecher, als er Münchner Bischof war, eben ganz intensiv vorbereitet und angeknüpft.
Schon politisches Gespür gehabt dann auch, was so die wichtigen
Drähte ja, sind. Ja, und ja, nicht auch so persönlich, wie macht man das, dass man mit jemandem ins Gespräch kommt. Nicht? Dann war man eingeladen nach Wolfesingen zu irgendeinem Festanlass und da gibt es ein schönes Foto von ihm, wo er da war natürlich noch ein junger Mann, wie er da steht und irgendwie eine Ansprache hält an die versammelten Gemeindemitglieder und hat dann immer mal auch einen Gottesdienst gemacht mit Gemeindeleuten. Und dann hat er öfter mal Urlaub gemacht in Wolfesingen. Zum Teil, was war das, zusammen? Das weiß ich nicht mehr. Also jedenfalls war er da ab und zu auch, hat es genossen, bei der Gemeinde zu sein, denn die konnten das ja, also gut kochen und es angenehm machen für Gäste und so. Und das hat also auch funktioniert. Der war dann schon, sah sich als Freund der Gemeinde, sagen wir mal so. Mhm.
Und du hast jetzt, wir hatten vorhin noch so über dieses urchristliche Leben und wie dann als Jesus dann den Heiligen Geist geschickt hat und sagt, organisiert euch mal. Und die waren ja dann wahnsinnig erfolgreich, die Christen, obwohl alle gegen sie waren. Wahrscheinlich auch aus dieser Kraft, die das bringt, wenn man so diese Gemeinsamkeit spürt und diesen gemeinsamen Spirit hat, ob man es jetzt Heiligen Geist nennt oder nicht.
Wahrscheinlich auch, aber dieser ungeheure Erfolg, so in den ersten 100, 200 Jahren, der hing auch damit zusammen, dass jüdische Gemeinden im ganzen Römischen Reich schon überall waren und die waren auch offiziell anerkannt von der römischen Macht, Besatzungsmacht, während die Christen das am Anfang nicht waren. Und dann kamen die Christen sozusagen als eine Untergruppe von den Juden. Die waren dann solche Juden, die halt Christen gleichzeitig waren. Mhm. Und das hat sehr geholfen, dass also das sich sehr schnell im ganzen Römischen Reich verbreitet hat.
Ne? Und warum hat es geholfen?
Ja, weil
es einfach schon Nährboden gab
von jüdischen Leuten. Die jüdischen Gemeinden oder wie man das nennen kann, die jüdischen Gruppen, die gab es halt schon. Mhm, und die waren anerkannt im Römischen Reich.
Was die haben dann sozusagen nur noch den Christus dazu adoptiert zu ihrer Theologie.
So war es, ja, ja.
Okay. Ja. Aber es muss ja schon irgendwas gegeben haben, was eine sehr starke, faszinierende Ausstrahlung hatte, dass es dann...
Und dann
ist ja dieser Effekt... Dann wird sowas immer größer und offizieller und am Anfang sind diese paar Rebellen irgendwie, weiß nicht, wie viel waren es dann, vielleicht 50 oder 80 am Anfang, die irgendwie so eine Idee haben, die sie eint.
Ja.
Und dann sagen sie, boah, so wie wir zusammenarbeiten, wenn das die ganze Welt machen würde, dann gäbe es diese ganzen Probleme nicht, weil wir vertrauen uns gegenseitig und das ist so toll. Und dann wächst das und ja, die Begeisterung bleibt und es wächst und wächst und dann muss sich das irgendwie, dann bildet sich eine Hierarchie und dann bilden sich Machtzentren und dann irgendwann ist die ganze Welt christlich und sieht aber eigentlich auch nicht, ist dem nicht näher, was diese Keimzelle am Anfang war. Und dann innerhalb von dieser gesamtchristlichen Welt, wo das alles verwässert ist, bilden sich wieder neue Keimzellen, die sagen, ah, wir sind doch so beseelt, wir haben eine neue Idee.
Ja, ja.
Und dieses Problem der Verwässerung bei einer Skalierung,
ja,
das ist doch eigentlich jetzt auch ein ganz präsentes Problem für die Gemeinde gewesen. Muss doch eigentlich klar gewesen sein, dass man nicht einfach sozusagen jetzt linear das, dieses Gefühl, was ihr da zueinander hattet und dieses Gefühl, dass diese Ansätze, die ihr habt, dass die wirklich Lösungskraft haben, dass es wahnsinnig schwierig wird, das zu skalieren und dann ohne die Essenz zu verlieren.
Ja, ja.
Hattet ihr sowas
diskutiert? Das war wohl immer, ja, das wurde eigentlich nicht so allgemein diskutiert, aber das war wohl für die Frau Waldbecher auch immer ein Grund, solche, sagen wir mal, Teilungs- und Ausbreitungstendenzen wieder zu stoppen. Nicht, weil sie sagte, das ist dann was anderes, so kann man das nicht machen und Gemeinde ist eben irgendwie anders. Und das muss auch auf die jüdischen Gruppen in der ganzen damaligen Welt, also im Römischen Reich, da faszinierend gewirkt haben. Nicht, dass da jemand ist, dass da Leute sind, die eigentlich Juden sind, aber dann das ist irgendwie anders interpretieren. Und da ist dann dieser Jesus, von dem sie sagen, dass er auferstanden, und das ist eine ganz, ganz neue Geschichte. Und das hat sich eben dadurch dann verbreitet. Und dann gab es da, natürlich mussten sie auch organisieren, dann gab es also so, ja, was soll man sagen, Verwaltungsstrukturen vielleicht, weil das doch eine ganze Menge dann wurden, immer mehr. Mhm. Und dann gab es da die Bischöfe, die also zunächst waren das ja, wie die Gemeinden klein waren, war ein Bischof halt, der hatte seine Gemeinde und mehr nicht. Mhm. Und dann war es aber, wurde es von, das war der Konstantin der Große, der Kaiser, der dann plötzlich die Christen, die vorher noch verfolgt waren, der die plötzlich genehmigt hat, haben gesagt, das ist nicht schlecht, was die machen. Und da gibt es dann so eine Geschichte, dass er bei einer bestimmten Schlacht irgendwie die Vision hätte von einem Kreuz und hier ist es, in diesem Zeichen wirst du siegen. Und er hat dann sich da auch ein politisches Kalkül, hat eben gedacht, diese Christen, das ist eine ganz neue Macht und wenn die für mich arbeiten, dann nützt mir das nicht.
So war es ja dann auch, oder?
War auch, ja, ja, mhm. Ja, ja, das war für natürlich eine entscheidende Geschichte. Und dann hat es nicht lange gedauert, dann wurden alle anderen Religionen verboten, weil es nur noch die Christen waren legitim im Römischen Reich, war also schon gegen Ende des Römischen Reichs, war schon ziemlich im Verfall. Mhm. Und dann hat die Verwaltung des Reichs, also die Regierung, hat dann gesehen, diese Christen, die organisieren das ganz wunderbar und das klappt bestens. Die Bischöfe, die sind da eben, haben gute Beziehungen zu ihren Untertanen oder ihren Anhängern und das bestens organisiert. Und die haben dann also nicht bei Konstantin, sondern später erst, haben dann gesagt, das ist doch was auch für die Reichsverwaltung ganz gut sein kann. Mhm. Und haben dann Bischöfe zu Fürsten gemacht, sozusagen. Und das war dann natürlich für das Ursprüngliche der Kirche nichts. Da war dann plötzlich Politik und da war es wichtig, dass man dazugehört, haben sich also ganz Tausende dann taufen lassen. So Massentaufen.
Also so wie die Nazis, wie man da in die Partei gegangen ist, wenn man irgendwie erfolgreicher Geschäftsmann werden wollte, weil man genau. Dann dazugehören musste.
Mhm. Genau, ja, ja, das hat dann eine große Rolle gespielt. Und da war natürlich das Christentum was ganz anderes als am Anfang dadurch. Mhm. Und das hat sich dann wahnsinnig lang durchgehalten. Es war also in der späten Antike und auch im ganzen Mittelalter war es einfach klar, alle waren Christen. Und auch die Macht hatten die Bischöfe, beziehungsweise dann gab es eben jahrhundertelang große Auseinandersetzungen zwischen dem Kaiser und dem Papst. Mhm. Immer die Frage, wer ist eigentlich derjenige, der den anderen ernennen kann und absetzen kann?
Das ist ein Inquisitorstreit und so, oder?
Sowas, ja, ja, sowas. Und also das waren jahrhundertelange Auseinandersetzungen, wo man dann heute sagt, das ist also immer noch besser, heute auch, dass für die Macht, die es da gibt oder gab, dass da nicht gleichzeitig die religiöse Soße drüber ist, sondern das ist was anderes. Und da stehen sich gegenüber. Mhm. Kirche in dem Fall, also Papst und Kaiser. Und das war ja eine jahrhundertelange Auseinandersetzung. Mhm. Und da war jetzt in dem Zusammenhang mit dem Putin, war dann auch gesagt, da ist also der Metropolit da von Moskau, der ist also ganz brav und preist den Putin und hat also gar nichts auszusetzen an seiner komischen Diktatur. Und das sei eben dadurch verhindert worden, dass da es diese Konkurrenz gab zwischen Kaiser und Papst, die sich eben Jahrhunderte hingezogen hat. Mhm. Aber dadurch ist sowohl der weltliche wie der geistliche Teil eben jeweils selbstständig geworden. Okay. Und es war eigentlich das Beste, was da passieren konnte. Mhm. Wenn es auch ewige Auseinandersetzungen gab und viel, viel Streit und Kriege und alles.